begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 86 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 13. Mai von Thomas Kupra und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über den österreichischen Verein Open Source Open Schools. Und ich begrüße ganz herzlich für diese Podcast-Folge den Thomas Kupra von OSOS Austria. Hallo Thomas.
Hallo.
Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Hausmitteilung. Da hat uns nämlich der Gianluca über Mastodon Folgendes geschrieben. Hallo liebes Team, ich wechsle beim Lesen der Artikel hin und wieder vom Desktop, also von der Webseite zum Handy, also in der Mastodon-App, weil in den Kommentaren oft nützliche Hinweise stehen. Von Mastodon zur Website geht das leicht, weil oben immer der Artikellink im Beitrag steht, aber umgekehrt ist es ein elendes Scrollen oder Suchen. Ist es daher möglich, dass es im Artikelheader neben Datum, Autor, Lesezeit und Kommentaren den Mastodon-Link gibt? Ja, lieber Gianluca, das ist möglich und der Tim hat das auch schon umgesetzt. Jetzt gibt es bei jedem Artikel auf der Webseite den Link auf Mastodon ansehen. Gianluca, vielen Dank für die Idee und Tim, vielen Dank für die rasche Implementierung. Ja, also ihr seht, wenn ihr Wünsche habt, irgendeine Funktionalität, die euch noch fehlt bei uns auf der Webseite, schreibt es einfach und der Tim freut sich ganz besonders, das rasch umzusetzen. Jo, und dann sind wir auch schon beim Thema. Das Thema heißt freie Software in österreichischen Schulen. Ich habe da so ein bisschen gehadert. Heißt es an österreichischen Schulen oder in österreichischen Schulen? Ist aber egal. Thomas, erzähl was über dich. Wer bist du? Was war die Motivation für die Gründung des Vereins und was macht OSOS Austria?
Ja, gerne. Beginnen möchte ich mit meiner Tätigkeit quasi in der Schule. Ich bin seit circa dem Jahr 2000 in der Schule, aber war aber lange auch nebenberuflich in der Privatwirtschaft tätig. Und irgendwann war diese Tätigkeit in der Privatwirtschaft zu Ende. Das war genau genommen im Jahr 2019. Da ist die Firma quasi mehr oder weniger aufgelöst worden. Und das hat mir dann etwas Zeit gegeben, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und zu diesem Zeitpunkt war ich auch schon natürlich IT-Betreuer in der Schule und bin auf manchen Konferenzen und Fortbildungen auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammengetroffen. Und immer wieder war eben auch dort das Thema Open Source, wie können wir da mehr Verbreitung in die Schulen bringen. An unserer Schule, an der ich bin, wir verwenden ja Open Source schon sehr, sehr lange, also Linux am Desktop seit, ich glaube, 2008 oder 2009 haben wir das eingeführt, auf allen Rechnern, die wir so in der Schule haben, bis auf die Verwaltung. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das ähnlich sehen und machen wie wir, mit denen wollte ich irgendwie etwas aufbauen, dass wir ja ein bisschen besser gehört werden und auch gesehen werden und das vielleicht auch andere als Motivation dient, hier auf diesen Zug ein bisschen aufzuspringen. Und das war im Jahr Ende 2019, Anfang 2020 haben wir dann die Webseite linuxbildung.at gegründet und ins Leben gerufen und begonnen, diese mit Informationen zu befüllen. Zum Teil sind es so How-Tos, so wie es wir in unseren Schulen umsetzen, kleine Hilfestellungen, Verweise auf andere Schulen natürlich oder wie es zum Teil auch in anderen Ländern ausschaut und natürlich auch so manche Dinge, die wir kritisch sehen in diesem Zusammenhang. Mhm. Also das war so ein bisschen der Einstieg in und auch in die Vernetzung, wo wir begonnen haben, uns zu vernetzen. Ja, das war noch nicht der Beginn zu OSOS Austria, aber das war quasi der Einstieg, dass man ein paar andere Schulen findet, die gleichen Ideen haben. Ja.
Also da gab es den Verein noch nicht zu der Zeit?
Nein, zu dieser Zeit gab es ihn noch nicht, aber es gab eben die Homepage. Und aufgrund der Homepage, und wir können unsere Zugriffszahlen natürlich nicht mit euren vergleichen, aber wir sehen doch einen kleines kontinuierliches Wachstum. Und wir haben dann irgendwie gesagt, okay, es wäre nicht schlecht, wenn wir auch einen Verein gründen. Das hat dort und da ein paar Vorteile und man kann das dort und da auch vielleicht ein bisschen besser präsentieren, wenn man da irgendwo bei einer Konferenz dann auch spricht, dass hinter dem Ganzen auch ein Verein steckt. Und dann haben wir im Februar 2002 haben wir dann auch diesen Verein gegründet, haben natürlich auch ein bisschen diskutiert, wie wir ihn nennen, und wir sind dann irgendwie auf OSOS für Open Source, Open Schools gestoßen, und ja, den haben wir eben dann damals auch ins Vereinsregister eingetragen, und es sind mehrere Schulen österreichweit dabei, ein paar aus Tirol, aus Niederösterreich, aus Oberösterreich und so weiter. Und die engagierten Leute in diesem Verein, die befüllen zum Teil die Homepage, die machen Vorträge, haben diverse Ideen, und wir versuchen eben die Verbreitung und Förderung und Bekanntmachung von freier Software vor allem im Bildungsbereich. Ja, das ist in Österreich ein bisschen ein Problem. Also ich sehe es zumindest ein Problem, dass hier zu wenig getan wird, und wir versuchen hier ein bisschen, ich sage mal, die Lücke zu füllen oder manche Dinge, die wir uns vom Ministerium, vom Bildungsministerium wünschen, aber dort nicht umgesetzt werden, dass wir dort quasi in die Lücke oder in die Bresche springen oder die Lücke quasi dort füllen, soweit das uns auch möglich ist.
Ja. Also habe ich das richtig verstanden, dass Schulen sind Vereinsmitglieder bei euch?
Ja, die Schule selber nicht, aber Personen, die an Schulen unterrichten, die sind bei uns Vereinsmitglieder. Also nicht selber die Schule als Ganzes quasi oder als juristische Person sind nicht die Schulen im Mitglieder, sondern einzelne Personen, die an diversen Schulen verteilt sind in Österreich.
Ja, ich finde also auf eurer Homepage, also linux-bildung.at, beschreibt ihr das ja ganz gut. Da liest man nämlich, Open Source, Open Schools ist der Grundsatz des gemeinnützigen Vereins OSOS Austria, der sich 2020 aus Informatiklehrerinnen bzw. IT-Managern und Managerinnen aus dem Bildungswesen konstituiert hat. Der Verein möchte dazu beitragen, dass das österreichische Bildungssystem digital souverän in die Zukunft geführt wird und die Schülerinnen bzw. deren Daten nicht amerikanischen Software-Monopolisten ausgeliefert werden. Ich finde, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Jetzt steht da Lehrer und Lehrerinnen, IT-Manager, IT-Managerin. Wie muss man sich jetzt die Kerntruppe von OSOS vorstellen?
Ja, unterm Strich sind alle irgendwie in der Schule tätig als Lehrer, vor allem auch als Informatiklehrer, oder eben sind in Österreich haben die Bezeichnung Kustoden, die für Informatik an den Schulen Verantwortung für Informatik oder IT haben. Ja, das heißt, sie müssen sich um die Geräte kümmern, um den EDV-Saal, um das WLAN, um die Netzwerkinfrastruktur, um Schularbeiten am PC zum Beispiel. Und diese Dinge, die sind dann zum Teil auch die Multiplikatoren, die andere Lehrer und Lehrerinnen, die weniger IT-affin sind, fortbilden, einschulen. Ja, das sind diese Lehrer. Also sie stehen tatsächlich zum Teil in der Klasse, wo sie unterrichten, aber sie sind eben auch zuständig für diverse IT-Angelegenheiten, die so an den Schulen anfallen.
Kustoden, interessantes Wort.
Ja, also früher war dieses Wort, und das gibt es heute noch. Also wenn man gewisse Verantwortung für einen Bereich in der Schule hat, dann heißt es bei uns zum Teil noch Kustode oder Kustoden. Mittlerweile geht man etwas davon weg, auch vom Ministerium her, heißen die dann IT-Manager oder Systembetreuer. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, vom Lateinischen weg zum Amerikanisch-Englischen.
Ja, also sind die Kustoden dann immer IT-gebunden oder gibt es auch Schulgarten-Kustoden?
Ja, theoretisch ja, aber es gibt auch für andere Kustoden, für Physik oder für diverse andere Dinge, wo es Sachen zum Vorbereiten gibt oder für Chemie zum Beispiel, fürs Labor, oder Kustoden für Geografie oder für Turnen zum Beispiel, wo man schauen muss, dass vereinfacht gesagt genügend Fußbälle, Volleyballbälle da sind und so weiter. Also diese Dinge werden auch auf Kustoden quasi aufgeteilt.
Mhm. Und euer Kernteam besteht aus wie vielen Personen?
Ja, wir sind so 7, 8 Personen, die da sehr engagiert sind und von denen immer wieder, die sich auch in diversen Projekten eben auch einbringen. Die kann man ja auch auf der Homepage nachlesen. Und es, ja, jeder hat halt ein bisschen seine Steckenpferde oder auch seine Vorlieben oder eben auch seine, ich sage mal, seine Profession. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder alles kann überall. Und der eine ist mehr der Softwareentwickler, der andere ist vielleicht in anderen Bereichen, wo er sich gut einbringen kann. Ja, so teilen wir uns zum Teil die Arbeit ein bisschen auf. Und das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut.
Apropos Arbeit, also was für ein Zusatzaufwand ist das denn, den er jetzt in den Verein einbringt?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich sage mal so, wir haben, wenn man uns die Projekte auf der Homepage anschaut, da gibt es ja doch dann einige, und ich beginne jetzt einfach da oben, weil es da auf der Liste steht, das Elternsprechtagssystem, ja, das ist quasi an unserer Schule entstanden. Und da geht es einfach darum, dass man sich als Elternteil für einen Elternsprechtag quasi einen Slot bei einem Lehrer reserviert. Und mit diesem System wird ein Elternsprechtag verwaltet. Das heißt, man gibt Beginn- und Enddatum ein und wie lange diese Besprechungsdauer bei jedem Lehrer sein kann. Das kann 5 oder 10 oder 15 Minuten sein. Das kann man sich dann quasi in der Software selbst aussuchen, und dann wird für jeden Lehrer dieser Slot frei eingetragen, und die Schüler können dann in einem bestimmten Zeitfenster diese Slots dann buchen, und wenn dann der Elternsprechtag selber ist, weiß man, zu welchem Lehrer man als Schüler, zu welchem Lehrer das man gehen muss, und umgekehrt, die Lehrerinnen und Lehrer wissen, wer als nächster in den nächsten 5 oder 10 Minuten zu einem kommen wird. Ja. Und das zum Beispiel haben wir an unserer Schule entwickelt, und ich sage mal, da bin ich ein bisschen verantwortlich. Wir haben dieses System übrigens auch dann verwendet in der Corona-Zeit. Ja, da haben wir dann auch den Elternsprechtag virtuell abgehalten. Wir haben dieses Programm dann entsprechend erweitert, sodass, wenn Eltern und Lehrer jeweils zu Hause sitzen, dass sie dann im selben Jitsi-Raum zur selben Zeit landen, und die konnten dann quasi das virtuell abwickeln. Und spannend an dem ganzen Projekt ist auch, andere Schulen, jetzt auch aus Deutschland, haben dieses Projekt gefunden, und mit denen bin ich, sag sporadisch, so 2-3 Mal im Jahr in Kontakt, wo sie kleine Änderungswünsche haben. Und das heißt, es wird diese freie Software nicht nur in Österreich verwendet oder an unserer Schule, sondern ich weiß auch von 5, 6 Schulen, die diese Software dann auch in Deutschland verwenden. Und das ist auch spannend, wo man sieht, okay, es geht auch grenzübergreifend, und die profitieren von unserem Projekt, und vielleicht haben die wieder umgekehrt etwas, wo wir profitieren können. Also das ist das Schöne an Open Source. Es ist nicht begrenzt auf ein Land oder auf eine bestimmte Region, sondern wenn es für jemanden passt, der kann sich das schnappen und selber Änderungen machen, und manche geben da Dinge zurück und manche verwenden es nur. Und das ist auch der Vorteil zum Beispiel von so einem Projekt. Und das wäre jetzt konkret ein Projekt gewesen, bei dem ich involviert bin und wo ich viel Zeit investiert habe oder investiere immer wieder mal. Es kann sich aber jeder natürlich auch anschauen, runterladen, ausprobieren, und wenn es für jemanden nichts ist, dann gibt es auch vielleicht irgendwie andere Alternativen dazu.
Also wenn ihr euch jetzt fragt, wo das denn steht, von dem der Thomas da gerade redet, wenn er auf der linux-bildung.at-Seite seid, dann findet ihr unter dem Hauptmenü OSOS Austria die OSOS-Projekte, und das erste ist der Elternsprechtag, und da gibt es aber noch ganz viele weitere Projekte, gerade nämlich das zweite, Linux-Desktop-Musterlösung, würde mich jetzt interessieren. Was hat es denn damit auf sich, Thomas?
Ja, was hat es damit auf sich? Ich habe schon erwähnt, dass wir schon sehr lange in unserer Schule Linux verwenden, also konkret auf den Rechnern in der Klasse, in den Sonderunterrichtsräumen und im EDV-Saal. Dort verwenden wir Ubuntu, und wir haben mittlerweile eben eine so Art Musterlösung auch entwickelt. Die können sich quasi andere Schulen dann verwenden, herunterladen und für sich entsprechend adaptieren, damit diese Lösung auch für ihre Schule passt. Und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Früher war es, also jetzt, wir haben diese Musterlösung basiert auf Ansible. Ansible ist so ein Konfigurationsmanagement-Tool, das, wenn man es einmal versteht, an und für sich nicht allzu schwierig zu bedienen ist. Vor allem mit diesen Skripts, die, sagen wir, sehr sprechend sind, findet man sich da auch relativ schnell zurecht, und es ist an und für sich aus unserer Sicht auch sehr gut dokumentiert, welche 4, 5 Files oder Dateien man angreifen muss, damit man diese Musterlösung auf seine Schule dann auch ausrollen kann. Und wir haben in dieser Musterlösung Also da gibt es für uns, ich sage mal, drei Arten. Das eine ist der Klassen-PC, das ist quasi der PC, der vorne am Katheder steht und der Lehrer und die Lehrerin kommt in die Klasse und meldet sich dort mit einem Standard-Login an. Ja, das Passwort wissen die Schüler hoffentlich nicht, aber es gibt dort auf diesen Rechnern immer nur drei Accounts. Ja, das ist irgendein Root-Account natürlich, das ist so ein Administrator-Account und einen Standard-Account. Ich nenne ihn einmal Lehrer oder Lehrerin oder Lehrkraft und dort meldet sich der Lehrer dann an und dort findet er alles, was der Lehrer so braucht. Das ist ein Standard-Account und kein Administrator-Account. Und das Schöne oder der Vorteil an dieser Musterlösung ist nämlich der, dass wenn der Lehrer den Rechner neu startet oder ausschaltet, dass quasi dieser eine Account, dieser Lehrkörper-Account quasi zurückgesetzt wird. Das heißt, wenn jetzt der Lehrer theoretisch ein Hintergrundbild ändert oder im Firefox oder in einem anderen Browser ein Passwort gespeichert hat oder eine Session noch offen hat und er startet den Rechner neu, dann ist das alles weg. Das heißt, es sieht für alle Lehrer immer gleich aus, egal was der Lehrer oder die Lehrerin vor ihm gemacht hat. Ja? Und genau dies ist auch praktisch und wir verwenden quasi mit kleinen Abänderungen dieses Image auch für die EDV-Säle, wo es dann jetzt nicht um den Lehrer geht, sondern da geht es dann um die Schülerin oder Schüler. Und dort funktioniert es genauso mit dem wesentlichen Unterschied auch hier, dass der Schüler braucht sich nicht einloggen, sondern wenn er in den Informatiksaal kommt, ist der Schüler oder schaltet der PC ein, ist der Account schon eingeloggt. Ja. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch keine Passwörter für den Standard-Account und auch dieser Rechner ist wieder selbstheilend. Also wenn die Schüler, die können dort experimentieren und irgendwas, sagen wir mal, umstellen, auch bewusst oder wissentlich, damit man ihnen zeigen kann, was man alles einstellen kann zum Beispiel. Und wenn ich sage, okay, jetzt bitte am Ende der Stunde Rechner ausschalten oder einfach neu starten, dann ist das wieder alles weg und die nächste Klasse sieht es so wieder, wie es quasi, ja je nachdem, ich kann jetzt salopp sagen, wie es im Herbst eingerichtet worden ist.
Also das bedeutet, das sind also im Grunde genommen, sind das alles Ubuntu-Standard-Installationen, die mit Ansible dann auf bestimmte Use-Cases oder Rollen konfiguriert werden.
Ja, ganz genau so ist es. Wir haben an der Schule ja mittlerweile eben drei dieser Rollen, der Klassen-PC, der EDV-Saal und mittlerweile auch die Geräteinitiative, die werde ich dann nur erklären. Dort haben wir quasi so diese Laptops, die Schüler vom Ministerium bekommen. Die liefern wir mittlerweile auch mit unserem eigenen, also mit dieser Musterlösung aus. Das heißt, unsere Schüler bekommen auch für zu Hause ein Ubuntu auf ihren Rechner. Um sie eben quasi vor diesen großen Konzernen ein bisschen besser zu schützen und deren Überwachungsfantasie.
Also die Geräteinitiative, das ist jetzt ein Projekt, was man noch nicht bei euch auf der Webpage findet. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Ja, die Geräteinitiative ist auch kein Projekt von OSUS Austria, sondern die Geräteinitiative ist eine Initiative des Bildungsministeriums in Österreich. Und mit dieser Initiative bekommt jedes Kind ab dem 10. Jahr, genau genommen, wenn sie in die Sekundarstufe 1 kommt, quasi von der Volksschule in die Mittelschule oder in ein Gymnasium kommt, dann bekommen die Kinder ein Gerät und die Schulen entscheiden, welches Gerät es ist. Das kann ein iPad sein, das kann ein Android-Tablet sein, das kann ein Windows-Tablet sein, das kann ein klassischer Windows-Laptop sein oder ein Windows-Refurbished-Gerät. Ja, und wenn du mir jetzt dazugehört hast, hörst du, okay, da ist aber jetzt nicht viel freie Software dabei.
Ja.
Und da sind wir quasi in die Bresche gesprungen oder haben gesagt, okay, an unseren Schulen, wir wollen das nicht so haben. Wir möchten auch die Geräte mit Linux ausliefern. Das war ein bisschen, ja, ich nenne es schon ein bisschen ein Kampf, auch mit dem Bildungsministerium, dass wir zum Beispiel Geräte auch bekommen, die dann Linux-Unterstützung haben. Ja. Nach wie vor werden die Geräte, die an unsere Schule kommen, mit Windows ausgeliefert und wir löschen das und überspielen das mit unserer Desktop Musterlösung und klatschen quasi auf diese Laptops dann Linux drauf. Und das machen aber andere Schulen mittlerweile auch. Was wir erreicht haben von OSUS ist, dass wir mittlerweile die Zusicherung haben, dass die Geräte, die Refurbished-Geräte, die vom Ministerium quasi eingekauft werden über Ausschreibungen und so weiter, dass die Linux-kompatibel sein müssen. Ja, das war die ersten 2 Jahre so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eine Wundertüte. Wir wussten nicht, ob die Geräte, die wir bekommen, auch tatsächlich voll Linux-Unterstützung haben. Ja, man wusste nicht, geht der WLAN-Treiber oder nicht, oder funktioniert der Grafiktreiber mit unserem Linux oder nicht. Jetzt haben wir die Garantie. Das heißt, das haben wir lange beim Ministerium interveniert und nachgebohrt und nachgefragt. Und mittlerweile bekommen wir bei den Refurbished-Geräten die Garantie, dass die auch Linux entsprechend unterstützen. Und das ist einmal ein kleiner, aber guter Schritt. Ja, und jetzt haben eben bei uns zum Beispiel heuer haben wir, also im Herbst in diesem Schuljahr, 141 Laptops für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse bekommen, die wir alle dann eben mit Linux auf- oder umrüsten.
Heißt das, dass das Ministerium da auch ein Einsehen hatte, dass souveräne Informatik ein Mehrwert für Schüler und Schülerinnen ist?
Ja, das würde ich so nicht formulieren. Ich würde eher sagen, das Ministerium scheut sich immer ein bisschen vorzugeben, was zu verwenden ist, sondern sie sagen immer, jede Schule entscheidet für seinen Standort, was gut ist. Ja. Also die sagen, ihr könnt das oder das oder das verwenden. Das ist die eine und der positive Teil. Ja. Das Problem an dieser Geräteinitiative ist aber noch zusätzlich, gesetzlich ist es verpflichtend, dass alle Geräte über ein sogenanntes Mobile Device Management integriert werden und quasi gewartet werden. Ja, wir haben auch für die Linux-Musterlösung eine Lösung dafür gefunden, diesen rechtlichen Aspekt auch entsprechend abdeckt. Das konnten wir mit dem Ministerium auch entsprechend vereinbaren. Das heißt, ich kann zu Hause sitzen und sagen, okay, auf allen Laptops soll diese Software zusätzlich draufkommen und wenn der Rechner neu gestartet wird, wird automatisch diese Software dann eben auf diesen Laptops verteilt. Ja. Warum ist aber insgesamt dieses Mobile Device Management problematisch? Weil im Normalfall das immer mit Microsoft Intune gemacht wird. Ja. Das heißt, jeder Schüler hat automatisch auch einen Microsoft-Account. Ja, und wir wissen dann nicht genau, welche Daten von diesen Laptops, die dann im Mobile Device Manager von Microsoft sind. Ja, die Chromebooks habe ich auch vergessen. Die wären auch noch zur Auswahl. Oder eben einen Google-Account. Ja. Und das sehe ich halt problematisch, wenn jedes Kind mit 10 Jahren schon so im Drogendealer-Modell abhängig gemacht wird von einem dieser großen Konzerne. Ja, wenn ich 8 Jahre mit Microsoft arbeiten muss, weil mir die Schule keine Alternative bietet oder bieten kann, dann ist man vermutlich irgendwann nicht mehr unbedingt, will sich den Wechsel vielleicht nicht mehr antun oder ist man schon so stark an ein bestimmtes System gewöhnt, dass das nicht mehr so leicht möglich ist und damit spekulieren ja auch diese Konzerne. Mhm. Also, und wir möchten die Kinder davor ein bisschen schützen, dass sie sagen, okay, was ihr nach diesen 4 Jahren macht, ist uns egal, aber wir möchten euch die Chance geben, über den Tellerrand der großen Konzernsoftware blicken zu können. Und ihr könnt dann sagen, ihr kennt auch Linux und ihr kennt vielleicht von zu Hause Windows oder vielleicht auch iPad oder macOS oder was auch immer oder vielleicht ein Chromebook und könnt euch dann entscheiden, weil ihr andere Dinge auch gesehen habt. Wenn ich zu Hause, weil die Eltern nur Microsoft kennen, in der Schule ebenfalls, dann lerne ich nicht einmal Alternativen kennen. Mhm. Ja, und uns geht es darum, dass wir sagen, wir wollen keine Produktschulungen, sondern Konzeptschulungen. Genau. Ja, eine Fahrschule bildet ja auch nicht aus für einen VW Golf, sondern die bilden aus zum Autofahren, unabhängig von der Marke. Aber in der Schule ist es leider oft umgekehrt. Ja,
ja. Das Beispiel hätte ich jetzt auch gebracht. Apropos Device Management, da ihr ja sowieso mit der Ubuntu-Distribution unterwegs seid, da gibt es doch, lass mich nicht lügen beim Namen, heißt das nicht Landscape? Es gibt doch von Canonical, gibt es doch auch
ja,
so.
Ja, da gibt es Landscape. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir irgendwann einmal angeschaut vor ein paar Jahren, kann aber nicht mehr dazu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber mein Wissensstand ist der, dass das dann auch Kosten verursacht und in dem Fall würde das Bildungsministerium die diese Kosten nicht übernehmen für die Office-Lizenzen und für das MDM bei Microsoft oder eben auch für Google, weil ja Chromebooks auch zur Verfügung stehen, bezahlt das Bildungsministerium aber die Lizenzen. Ja, und Ansible ist Open-Source-Software, funktioniert eigentlich einwandfrei. Es wird auch gerne in großen Konzernen verwendet, weil wenn man, sprich Richtung Docker oder Cluster, Kubernetes und so weiter, Stichwort dort verwendet, dort wird auch gerne Ansible verwendet. Und das ist der Vorteil gegenüber den anderen MDM-Lösungen ist, Ansible, das ist transparent. Das heißt, ein Elternteil könnte sagen, wie setzt ihr die Rechner auf? Dann kann ich sagen, hier ist das GitLab-Repository, da kann sie reinschauen. Da sehen Sie, dass wir da nichts Schlimmes installieren und gewisse Dinge von den Schülerinnen und Schülern fernhalten oder deinstallieren. Ja, und auch eben auch beim Update-Prozess. Also ich sage immer, also, wenn zum Beispiel Schule A die Google Chromebooks verwenden und Schule B auch und die sagen, wir möchten genau die Installation von Schule A verwenden, dann müssten die wahrscheinlich zwei Browser öffnen und jede Einstellungsmöglichkeit parallel quasi durchgehen und auf der rechten Seite dann das einklicken, was von der Schule im linken Webbrowser offen ist. Ja? Und bei uns kann man das mit einem Textfenster oder mit einem Text oder mit einem Diff-Tool relativ einfach sichtbar machen, welche, und wenn ich sage, ich möchte es individuell anpassen oder für mich anpassen, welche Unterschiede haben die jetzt? Ja?
Okay, das bedeutet, ihr benutzt eben Ansible auch fürs Gerätemanagement und nicht nur. Genau, also, es hat zwei Bedeutungen. Einmal die Konfiguration für die drei Rollen, die du jetzt erklärt hast, und aber auch fürs allgemeine Gerätemanagement. Oder ist das Gleiche?
Naja, nicht ganz. Grundsätzlich, es ist das Gleiche und es ist Ansible. Wir machen es so, ich bin zum Beispiel jetzt gerade dabei, die neue Version, wir verwenden immer nur LTS-Versionen von Ubuntu, diese Desktop-Musterlösung für 24.04 anzupassen. Und ich bin, ja, es ist noch nicht ganz fertig, aber kurz davor, sage ich mal. Und wenn ich dann einmal das aufgesetzt habe, dann ziehe ich mir von dem Laptop oder von einem Laptop ein Image. Es ist etwas schneller, die Images auf die Rechner zu verteilen, als bei jedem dieses Ansible-Skript auszuführen. Ja. Deswegen machen wir noch Images. Das ist der einzige wahre Grund. Aber im Hintergrund, wenn der Rechner neu gestartet wird, gibt es das sogenannte Ansible Pull. Ja, das heißt, der sieht in einem GitLab oder GitHub Repository nach. Das ist einmal eingestellt. Das kann man selber sich ein eigenes Repository suchen und dort eben einstellen. Und dort sieht er dann nach, gibt es Änderungen, gibt es Neuigkeiten. Und wenn Neuigkeiten da sind, dann wird das Ansible Pull lokal auf diesem Rechner ausgeführt. Und somit kann ich auch neue Software relativ rasch oder aktuellere Versionen rasch auch auf die Clients oder auf die Schülerlaptops bringen und installieren. Mhm. Oder eben auch was deinstallieren. Also.
Jetzt habe ich gesehen, neben euren Projekten, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es aber auch noch einen redaktionellen Teil, den man unter dem Menüeintrag Kurzbeitrag findet. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, bei den Kurzbeiträgen, das funktioniert ungefähr so, wenn wir interessante Dinge lesen im Internet oder wenn wir interessante Videos finden, die vielleicht auch andere Schulen, andere Lehrerinnen und Lehrer interessieren, dann gibt es so vielleicht von uns einen kurzen 1, 2, 3 Sätze, einen Kommentar oder eben dann auch zum Teil nur den Link dorthin, wo man sagt, okay, das ist für Schulen relevant, da gibt es vielleicht irgendwas zu für den Unterricht oder für ja, was so Thema Überwachung zum Beispiel, was jetzt gerade in den österreichischen Medien war mit Signal. Heute war im ORF zum Beispiel die Meredith Whittaker, also gestern in der ZIP2, und das ist ein interessanter Beitrag und den verlinken wir dann. Oder es geht auch um Datenschutzgeschichten vielleicht in Deutschland, in den Dänemark haben wir mal was gehabt, in Finnland. Die Kurzbeiträge, da geht es eher darum, dass wir jetzt nicht die sind, die diesen Beitrag geschrieben haben, aber das ist so eine Sammlung an Dingen, die einen als Lehrerin oder Lehrer interessieren könnten oder interessieren. Und deswegen sind diese Kurzbeiträge nicht lang, aber wir versuchen hier regelmäßig etwas zu bringen, was die Lehrer interessieren kann. Ich sehe da zum Beispiel im 6.5. das Open Source Software im Schweizer Bildungswesen. Ja, da hat es mal irgendeine Kleinigkeit gegeben, wo ich etwas gefunden habe. und das ist dann dort auch entsprechend verlinkt.
Wenn ich mir die Autorenvielfalt ansehe, dann beschränkt sich das im Wesentlichen auf dich.
Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich das sehr viel, dass quasi die Idee mit dieser Homepage auch von mir gekommen ist. Aber es gibt auch andere, die da schreiben. Also es ist der René auch immer wieder beteiligt und ein paar andere. Aber du hast recht, im Moment bin ich der da am meisten postet. Das kann man durchaus sagen, aber es heißt nicht, dass die anderen nichts tun. Das will ich damit gar nicht sagen. Die arbeiten in anderen Bereichen. Ein kleines Projekt möchte ich da auch noch hervorheben, wo wir gute Fortschritte machen. Es wäre zum Beispiel eine Plattform unabhängig prüfen. Ja, das ist ein Projekt, ein Softwareprojekt, das auch von uns ins Leben gerufen wurde. Und das heißt Next Exam, da gibt es eine eigene Webseite dazu, also next-exam.at. Und damit können Schulen diverse Schularbeiten, Mathematik in Form von GeoGebra zum Beispiel oder eben auch Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch mit den Schülern schreiben, ohne dass die Schüler hier schummeln können. Ja. Das Ministerium hat mehrmals schon eine Prüfungsplattform gebaut, aber leider immer einerseits nur für Microsoft-Umgebungen und dann sehr oft auch nur so, dass sie nur in den Informatiksälen funktionieren, wo man im Hintergrund dann einen entsprechenden Active Directory und sonst irgendetwas braucht. Das funktioniert aber mit diesen Bring-Your-Own-Device-Geräten nicht. Ja? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir probieren das selber. Wir haben lange auf die Schweizer Lösung mit dem Stick gesetzt, von Ronny Stentke, den du vielleicht kennst. Und irgendwann haben wir gesagt, wir könnten da jetzt etwas Eigenes produzieren. Und ja, mittlerweile gibt es eben dieses Next Exam, das läuft Mac unter Windows und natürlich auch unter Linux. Ja, auch am Chrome OS mit, sagen wir mal, noch mit Hängen und Würgen. Und Android ist, sagen wir mal, im Hinterkopf, da fehlen uns dann ein bisschen die Ressourcen. Und mittlerweile haben es wir auch mit diesem Projekt geschafft, dass ein paar kleine Werteinheiten werden vom Bildungsministerium diesbezüglich auch finanziert. Also das ist auch das Positive, dass wir es schon geschafft haben, auch im Ministerium, denen im Ministerium zu zeigen, okay, man kann auch mit wenig Ressourcen Dinge bewegen und schon langsam habe ich auch den Eindruck, oder die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass im Bildungsministerium irgendwann auch Open Source verstanden wird und das dann noch mehr Verbreitung findet. Also ich glaube, da gibt es natürlich noch Aufholbedarf, aber das wäre so ein gutes Beispiel, wo wir sagen, das haben wir ins Leben gerufen, das ist von einem Softwareentwickler, also von einem OSUS-Mitglied aus Kärnten, der hier sehr fleißig ist und sich auch immer wieder Feedback von uns oder von anderen Schulen, weil es wird schon an mehreren Schulen verwendet, einholt und dann diese dann relativ rasch auch umsetzt. Und wir haben zum Beispiel, bei uns ist jetzt gerade Matura und wir haben ja Deutsch, Mathematik, Englisch, übermorgen Spanisch, glaube ich, werden wir mit diesem Next Exam schreiben oder haben wir geschrieben. Ja.
Jetzt gibt es bei euch auf der Webpage aber noch mehr, nämlich es gibt noch eine Empfehlungsecke und es gibt so eine How-To-Kategorie, es gibt Software, Hardware. Sind das jetzt einfach nur Filter auf die Kurzbeiträge oder sind das eigenständige Kategorien?
Nein, also das How-To, Software und Hardware, das sind Filter auf die Kategorien. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir einen Beitrag verlinken, wo wir sagen, okay, das wäre so eine Anleitung, so wie zum Beispiel die vor einer Woche die Geschichte mit dem iPad am Beamer, ja, dann fällt es in die How-To-Kategorie und der filtert das quasi dann und zeigt mir dann diese Beiträge an, die wir unter How-To quasi ablegen. Das ist so ein bisschen, für uns ist das zum Teil eine Dokumentation, damit ich schaue selber dann immer wieder nach, wenn ich etwas vergessen habe, aber man merkt sich nicht alle Dinge, dann weiß ich, okay, ich habe da meinen Beitrag geschrieben und dann weiß ich, wo ich das auch finde oder wenn es theoretisch vielleicht, irgendwann wie jemand anderer übernehmen will oder sagt, okay, wir brauchen das an unserer Schule auch, wie haben die das gemacht, dann findet man hier hoffentlich eine Lösung.
Ja, genau. Und zum Schluss möchten wir nochmal hinweisen auf Projekte, die es in den Nachbarländern gibt. Also linux-bildung.at ist da sicher mal eine tolle Seite aus Österreich. Es gibt aber in Deutschland noch Digital Courage, kennen die meisten vermutlich auch. Es gibt bei uns in der Schweiz noch Lernen wie die Profis.ch. Das ist ein Projekt, das wir mit der Free Software Foundation Europe aus der Lokalgruppe Zürich gemacht haben. Und dann gibt es auch noch die Seite Unsere Digitale Schule, also unsere-digitale.schule. Findet ihr alles in den Shownotes. Außerdem planen wir eine regelmäßige Kolumne bei GNU/Linux.ch von Lehrpersonen über freie Software an Schulen. Ich glaube, Thomas, da hatte ich dich auch schon mal angefragt, gell?
Ja, das ist, wie du ja siehst, ich poste zwar sehr viel auf unserer Homepage, aber dann quasi noch eine zweite Homepage, ich will nicht sagen mitzubetreuen, aber dort auch noch irgendetwas zum Besten zu geben, da fehlt im Moment wirklich die Zeit. Es ist das zum Teil schon sehr viel. Daher habe ich dankend abgelehnt, aber mir gefällt grundsätzlich die Idee und wenn ich mich teilen könnte oder klonen, dann würde ich viel Zeit in euer Projekt stecken.
Ja, ja, die Zeit. Hey, wir haben auch schon eine Handvoll Lehrpersonen, die gesagt haben, finden sie eine tolle Idee. Und man kann ja auch über ein Cross-Posting reden. Ich meine, ihr habt ja da mit euren Kurzbeiträgen, habt da ja auch interessante Inhalte für Lehrpersonen, Schüler und Schülerinnen. Da kann man ja vielleicht mal was übernehmen davon.
Also, ja, oder eben auch über die Kommentare zum Beispiel, wo man das dann dann und wann auch mal kurz ein paar Dinge dazu sagen kann, wir haben das für uns so gelöst oder so, wo man, also das halte ich auf alle Fälle für spannend, auch ein bisschen zu sehen, was in anderen, sage ich mal, in anderen Nachbarländern in dem Fall passiert. Was mir ein Link, der mir noch fehlt in dieser guten Sammlung, das wäre das Linux-Muster.net. Mhm. Da geht es darum, das ist quasi ein Server, mit dem man ein Netzwerk an einer Schule betreuen kann, der ja, diverse Dienste zur Verfügung stellt. Dort gibt es auch Hilfe und so weiter und der ist mittlerweile sehr ausgereift, wird in vielen deutschen Schulen verwendet. Man muss bei den Clients kein Linux dazu haben, um diesen verwenden zu können. Der dient quasi als Active Directory-Ersatz oder Windows-Server-Ersatz und findet dort großen Anklang und die leisten dort auch sehr gute Arbeit, finde ich.
Ja, nehme ich gerne noch auf in die Shownotes, Thomas. Mhm. Ja, und damit sind wir schon über die Zeit. Ja. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir für die interessanten Infos aus Österreich über den Verein OSOS. Und dann war es das auch schon mit der Folge 86 von Captain It's Wednesday. Ihr wisst, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite und wie ihr bei uns mitmachen könnt, in schreibender Art oder mitsprechen im Podcast, das kennt ihr, meldet euch bei uns und dann könnt ihr der Community etwas zurückgeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Thomas, dir ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit eurem Verein OSOS.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde weiter einerseits die Podcasts natürlich verfolgen und bin auch regelmäßiger Besucher der Homepage. Und wenn es wieder passt, dann werde ich dann und wann natürlich auch wieder einen Crosslink bei uns anbringen.
Darüber freuen wir uns. Danke dir, Thomas, und dir noch eine schöne Restwoche.
Danke.